2012 wurde Don Martino Mantovani zum Priester in Chur geweiht. Seit Juli 2019 ist Don Martino Mantovani spiritual im Frauenkloster St. Peter und Bach der Dominikanerinnen in Schweiz. Wie es dazu gekommen ist und wie sein Leben verlaufen ist, das erfahren Sie in der kommenden Sendung. Und so begrüße ich Sie, mein Name ist Andrea Marti, ganz herzlich bei dieser Sendung und Sie natürlich speziell, Don Martino Mantovani. Hätten Sie sich vorstellen können, als Sie noch Knabe waren, dass Sie einmal Priester werden?
Die erste Frage hatte uns mal den Religionslehrer, unser Pfarrer, gestellt in der Schule, in vielleicht zweiten, dritten Klasse, hat die Buben gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mal Priester zu werden? Dann haben, glaube ich, auch fast alle Buben ja gesagt. Ja, was nicht aus Angst oder aus Respekt vor dem Pfarrer. Aber ich war auch einer derjenigen, die ja gesagt haben. Ich weiß noch, es war ganz wenige, zwei oder drei in der ganzen Klasse, die nein sagten, ganz entschieden. Und natürlich, bis jetzt bin ich der Einzige, der Priester geworden ist. Aber ich hätte das nie so geträumt oder gewünscht oder gespürt, bis dann im Reifealter das immer klarer wurde, bis ich auch den Mut fassen konnte, da ja diesen Weg zu gehen und wirklich im Vertrauen auf etwas, auf eine Sehnsucht, auf einen inneren Ruf oder Klang oder was es ist, dann wirklich mit Gelassenheit und mit Freude, mit Überzeugung ja sagen konnte. Es hat bei mir nie auch so einen Event gegeben, wo ja da ab jetzt, das ist jetzt klar für mich, es war immer ein Heranreifen, allmählich durch viele Begegnungen, ja, und vor allem durch Personen, die mich auch immer wieder hingewiesen, aufmerksam gemacht haben, wäre das nicht etwas für dich? Aber diese Frage habe ich immer, bin ich ausgewichen oder wollte gar nicht wahrnehmen. Aber, und dann immer mehr, ja, wenn das die anderen sagen, oder ja, du redest so fast wie ein Priester und was heißt denn das? Ich dachte, ich sei normal und Priester werden nicht ganz normal, also im Sinne mehr und das könnte ich doch nicht. Und dann das Lateinische und diese, ja, zölibatäres Leben war auch eine Frage immer so. Dann ist das so ein Entscheid, so ein Leben zu führen. Und ich hatte ja die meisten gute Beispiele von Priestern, auch die alten mit Soutane, so im Dorf, im Misoxlostallo, im Tal. Eher über gute, positive Bilder. Ja, und wie auch meine Mutter, Großmutter, so die Priester, die Pfarrer eigentlich hochschätzten. Und eben bei den Momenten des Lebens, bei Taufe, erste Kommunion, die waren dabei. Sie sind Teil der Familie, des Lebens und unseres Glaubens. Das haben vor allem die Damen bei uns oder in der Familie noch mehr gelebt, Tanten und so. Bei den Männern habe ich immer so den Eindruck gemacht, ja, die machen so ein bisschen mit, weil die Frauen das wollen. Oder, aber nicht so ganz überzeugt oder Zeugen des Glaubens. Dafür waren eben die Priester da, die diesen männlichen Teil oder Zeugnis abgegeben haben. Und dann von allen anderen Problemen oder von Missbräuchen oder von was auch Sexualität. Es war einfach normal, der Priester lebt so. Und es war auch normal, dass beim Priester Frauen wohnten. Also die Köchin, entweder eine Schwester oder eine Fräulein, erinnere ich mich, in Lostallo war das Fräulein von Dietikon, hieß sie jetzt, die Bertha und die andere, Fräulein Emilia. Ja, sie kam von Dietikon, Zürich, und war in Misox, die Pfarrer, auch Haushälterin, und dann viele sagten, das ist die Säule im Haus und die, sogar sie schreibt die Predigten des Pfarrers und Sachen, die man so gehört hat im Vermut. Es war also immer Ja, man hat sie aber fast gefürchtet, weil sie war die Deutschschweizerin in Misox bei einem Buschlafer Pfarrer, der Don Luigi Marchesi. Aber das war für uns ja, das Leben. Wir gingen zur Schule und da war, als wir ihn trafen, muss man grüßen mit so speziellen Sia Lodato Gesù Cristo, gelobt sei Jesus Christus. Also nicht einfach normale Grüezi oder das war alles so speziell, was heute alles fehlt. Man erkennt den Pfarrer nicht mehr. Es gibt vielleicht gar keinen mehr, keine Pfarrhäuser. Auch die Beerdigung, das ganze Leben, die Kommunion, die Vorbereitungen, all das schaue ich nicht nostalgisch zurück, aber ich merke, wie viel sich geändert hat. Heute ist alles mehr auch so privatisiert. Wir gingen auch zu den Vespern am Nachmittag, es gab Rosenkränze, Sachen, die heute nicht mehr gewünscht, gefördert oder getan werden. Und das ist sicher ein Verlust, weil Glaubensleben beschränkt sich wirklich nicht nur hinter den eigenen vier Wänden zu Hause oder einmal in der Woche in der Kirche oder noch weniger bei den Hochfesten oder bei diesen Sakramenten. Ja, aber es ist leider so. Und dafür ist das Wissen, das vermutete Wissen der Leute auch über Religion und Glauben auch sehr personalisiert. Jeder nimmt sich, was er will, was er hört und das ist nicht Glaubensgemeinschaft. Da bin ich auch sehr kritisch, wenn ich so schaue, wie die Pfarreien zum Teil auch geführt werden, verwaltet, wer da drin ist, was für weniger geachtet wird auf die Würdigkeit der Menschen. Im Sinne, es kann auch Kateketen, Sekretärin oder die Mitarbeiter, Sagristane, die geschieden oder mit eigenen Vorstellungen einen Job ausüben, bezahlt sind, gut, aber nicht im Dienste der Kirche. Und sogar, ich stoße oft auf Ablehnung, genau nur wegen den Ideologien, die sie vertreten und nicht einen herzlichen Dienst und Freude an der Kirche. Ständig immer mehr in Konflikten, in der Auseinandersetzung, in der Kritisieren. Ja, das ist eher ein bisschen traurig, aber auch eine Tatsache, die mein jetzt Priester-Sein nicht beeinflussen, aber wo mich zu bestimmten Entscheidungen geführt hat, wie zum Beispiel jetzt hier im Kloster zu sein und zu wirken und nicht in einer Pfarrei, wo viel Energie und für eher auch oft oberflächliche Sachen eingesetzt wird, wo es nicht um die wahre Verkündigung, das Miteinander hören auf das Wort Gottes, gehorchen und im Dienste Gottes zu sein, im Aufbau einer Realität, die uns übersteigt, die auf Liebe, auf Friede, auf Gerechtigkeit basiert. Und das sind zu große Ideale für die Menschen. Wir haben fast keine Zeit oder mehr keinen Glaube, auch daran zu denken oder sich das vorzustellen. Man ist so eingenommen in die täglichen Sachen und Stress und ja, die Welt ist so. Und auch der Coronavirus wird das nicht aufhalten. Es wird jetzt eine Pause geben, eine Amnestie, aber das wird noch genau gleich kommen. Die Leute warten nur, bis alles wieder so funktioniert, wie sie wollen, dass sie alles nachholen können, was in diesen Monaten nicht möglich war. Auch mit der Gefahr, dass vielleicht das Fernbleiben von der Kirche und so, das, ja, es geht auch trotzdem, wir können auch ohne Kirche, ohne Gottesdienste, ohne Gebet und Sein. Das wäre die negative Seite. Prophetisch gesehen könnte ich mir vorstellen, dass es noch Schlimmeres kommen soll, von Gott gewollt, wirklich, um die Menschheit wieder aufzurütteln. Es genügen nicht Tote und das, was die Medizin oder die Pharmaindustrie sucht einen Impfstoff, das ist auch nicht die Lösung, oder? Man sollte sich impfen gegen das Böse und das ist schon da. Ich habe sogar gehört kürzlich, dass es ja, Exorzisten gibt, soll es gar nicht geben. Aber wieso noch? Glaubt man so noch an den Teufel, an das Böse? Und das, ja sicher, und gerade die Kirche ist diese auch Macht, die Heil verspricht und lebt und ist im Namen Gottes und Jesus, aber auch die Menschen schützen soll vor den bösen Mächten. Wenn wir das verneinen, dann sind wir ausgeliefert dem Bösen und können uns höchstens eben punktuell auf äußere Angriffe, eben Medizin schützen, aber nicht auf die inneren. Und da haben wir die Medizin schon, das ist unser Heil an Jesus Christus, der Arzt.
Denken Sie, dass das eine Strafe Gottes ist mit dieser Corona-Welle?
Gott straft nicht, Gott richtet in die richtige Richtung, er schützt, er hilft, er will seine Kinder sammeln, führen, wie der gute Hirt. Er will Winzer sein und pflegt seinen Weinstock, damit der Weinstock gut Trauben bringt. Und der Mensch akzeptiert nicht, er will von sich da gut sein, will von sich Früchte bringen und die Früchte genießen, bevor sie da sind. Wir sind nicht mehr in dieser Sicht, dass wir einfach Diener sind, alle im Weinberg des Herrn tätig und dass wir nicht für uns die Früchte genießen, sondern wir tun es für die anderen, vor allem für die Zukunft. Aber heutzutage, wenn man sieht, Milliarden werden heutzutage freigegeben, um die Zukunft zu vernichten. Das heißt, man verschuldet die nächsten Generationen, um heutzutage Firmen aufrechtzuerhalten, Wirtschaft, alles muss wieder angekurbelt werden. Und dabei verschulden wir. Und das auch ungerecht, weil es nicht für die ganze Welt gilt. Es gilt nur für die Industriestaaten, Amerika und Europa, andere privilegierte Staaten. Die können sich irgendwie so schützen, haben Gelder auch oder produzieren das Geld, das Kapital, das um Garantien. Aber, und dabei können wir nicht einmal kleinste Probleme der Wasserversorgung, der Sicherheit, eben auch im religiösen Sinn, die Religionsfreiheit garantieren. Wenn ich höre, dass in Nigeria vor ein paar Wochen in einem Dorf 27 Familien total niedergemetzelt wurden, das war ein christliches Dorf und der Bischof von dort hat das mitgeteilt der Welt und niemand reagiert und das ist nicht die einzige Situation. Das wurde von anderen Religionsgemeinschaften dann verübt, weil sie Christen sind, weil sie Land besetzen und aber nicht in der Ideologie der örtlichen Führer und niemand sagt etwas. Oder dass Hilfsmittel, auch Nahrungsmittel nicht dorthin gelangen, wo es Christen gibt und die verhungern, weil die Mittel nur an andere Religionsmitglieder verteilt werden. Und das ist schlimm. Das sollte uns auch beschäftigen, nicht nur, wie man alles wieder in Produktionsmaschine, in diesem Denken des Profits.
Wie haben Sie jetzt als Priester diese Corona-Zeit erlebt? Sind andere Bedürfnisse auf Sie zugekommen als vor der Corona-Zeit?
Was ich feststellen muss und kann, ist, dass hier zum Beispiel im Kloster die Corona-Krise gar nicht so gespürt wurde. Für das Leben der fünf Schwestern hier hat sich nicht viel geändert.
Sie leben in Klausur, das heißt, sie können nicht rausgehen.
Genau. Aber das haben sie schon vorher gemacht und machen jetzt und werden es nachher auch noch machen. Darum hat sich die Welt nicht so verändert. Außer, dass wir nicht mehr in der Kirche zelebrieren konnten mit dem Volk, findet jetzt die tägliche Messe im Chor der Schwestern, fast privat. Aber die Messe ist das Wichtigste und die ist da.
Und da hat es trotzdem Kirchengänger gegeben, die in die Heilige Messe gekommen sind.
Täglich, obwohl sie nicht direkt geschehen, teilnehmen, also mit Augen, aber sie hören über die Lautsprecher die Messe und am Schluss wird der Messe wird noch das Gebet der geistlichen Kommunion gebetet von mir, damit die Leute auch so geistlich kommunizieren und es sind jeden Tag also Menschen in der Messe, in der Kirche, die der Messe beiwohnen, mit auch einigen mehr am Sonntag, so an der Grenze des Erlaubten, aber dieses Brot vorenthalten, das ist eben Brot des Lebens, wofür viele Lebensnahrung ist im Sinne Jesu. Ich bin das lebendige Brot. Und die sind auch bereit, dann etwas zu riskieren und vielleicht auch eine Buße zu zahlen, wenn es sein muss. Ja, und das ist auch ein Zeichen von Treue, von Glaube und vor allem von Liebe.
Die Seelsorgetätigkeit, also im Sinn von Gespräch führen, haben sich hier die Bedürfnisse verändert, verlagert?
Hier ist es irgendwie viel gezielter, jedes Gespräch, das wird gesucht von Leuten, die wirklich entweder ein Beichtgespräch, Seelsorgegespräch oder für den Segen von Gegenständen kommen, dann ist das wirklich Seelsorge pur. Es geht nicht um öffentliches Auftreten, um Zeit erfüllen oder Sachen in einem wiederholten Rhythmus zu machen, weil es einfach so gehört, alles geplant und Arbeitsbeschäftigung fast. Aber hier der Rosenkranz ist Teil des Lebens der Schwestern mit der Eucharistie, das ist Teil der Klausur, das ist Teil des Lebens der Kirche in einer verborgenen Art und Weise, aber doch voll verankert und mitten in der Welt, in der Stadt oder Dorf Schwyz als Realität. Da kommen jeden Tag Leute, läuten, bringen Anliegen, bitten um Messen, bringen Geschenke der Schwestern. Es ist ein Betrieb, wir produzieren hier auch die Hostien für die Heilige Messe und da kommen Sakristane, es ist ständig eine Bewegung.
Schön. Ja. Sie sind jetzt spiritual hier im Kloster. Was beinhaltet diese Aufgabe?
Es ist Aufgabe, ja, ein Dienst. Es ist keine Arbeit, darum habe ich auch keinen richtigen Arbeitsvertrag mit Kirchgemeinde, ich unterstehe nicht den staatlichen Richtlinien, Löhne und so. Es ist ein Pensum, das mir das Leben garantiert, aber es ist frei abgemacht mit Schwester Priorin, Mutter Raimunda, im Einvernehmen mit unserem apostolischen Administrator Bischof Peter, der mein Vorgänger war hier im Kloster. Meine Aufgabe, meinen Dienst ist, mit den Schwestern täglich die Heilige Messe zu feiern. Und das tun wir am Morgen, 7 Uhr. Wir haben auch das Glück, ausgestrahlt zu werden im KTV dreimal pro Woche. Und das ist der Beginn des Tages, auch mit Laudes und Lesehore. Das machen die Schwestern allein. Und dann der Tag beinhaltet verschiedene andere Aufgaben für die Schwestern, vom Kochen, Putzen, Verwaltung und der Osterbäckerei, Garten. Für mich ist eher dann die Zeit des Gebets, Zeit da zu sein für die Leute, die kommen und anklopfen. Ich habe auch mit Adore ein paar Mal Einsatz gehabt, aber vor allem so Einzelgespräche. Ich mache auch Übersetzungen für verschiedene Leute, Aushilfen in den Pfarreien, auf den Alpen im Sommer, am Sonntag. Also der Tag ist erfüllt. Ich habe noch auch einen kleinen Garten, vom Herrenhaus, wo ich meine Rosen und Blumen pflegen kann, das Gemüse und Früchte. Es kommen wirklich viele Menschen, also nicht täglich, aber sicher jeden Tag habe ich jemanden da, entweder für ein Gespräch oder für ein Beichtgespräch oder ja. Und glaube, Durchschnitte bin ich gut dran. Also es ist keine Pfarrei hier, aber es kommen aus verschiedenen Pfarreien aus der Umgebung Menschen, die jetzt diesen Ort als ein Zufluchtsort, könnte ich auch sagen, die gerne in die Messe kommen. Was wir anbieten, ist ganz klassisch die Messe, die katholische, und im Respekt auch der liturgischen Formen so gefeiert. Das ist sehr geschätzt. Wir haben auch einen Volksaltar, wir haben auch die Mundkommunion, alles ist erlaubt. Aber es ist immer getragen durch eine Gemeinschaft, die da ist und ich mit dieser Gemeinschaft nicht im direkten Kontakt bin. Also ich lebe nicht mit den Schwestern, ich lebe auch hier draußen in diesem Herrenhaus, Priesterhaus. Die einzige Verbindung ist diese Fenster da, wo durch das Essen zu mir kommt.
Dann kochen die Schwestern für Sie und bringen Ihnen das Essen.
Am Mittag haben wir so abgemacht, dass sie mir das Essen bringen. Am Morgen schaue ich für mich. Und das Essen ist so reichhaltig und großzügig gekocht und serviert, dass ich immer noch genug habe für den Abend. Oder wenn so, ich kriege eine warme Mahlzeit pro Tag und das genügt mir, ja.
Schön. Ja, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen.
Die Schuld ist getragen von Gottes Sohn. steigt von den Toten herauf. Sein heiliger Geist lässt es uns hören. Jesus ist der
Wir sind zurück in der Sendung mit Don Martino Mantovani. Er ist Spiritual im Dominikanerinnenkloster hier in Schwyz. Und wir haben in einem ersten Teil schon viel gehört, wie, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist. Auch in Bezug auf die Corona-Situation haben wir unterhalten. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen, Don Martino. Ja, Don Martino, Sie haben zu Beginn erwähnt, also Ihr Lehrer, dass er gefragt hat, könntet ihr euch vorstellen, Priester zu werden? Und fast alle haben dann die Hand aufgestreckt und Sie auch. Waren das Ihre Vorstellungen als Knabe, wie Sie es jetzt heute leben, auch mit dem Zölibat etc.?
Nein. Ich hatte auch negative Vorstellungen über so Ängstephasen, das kann ich doch nicht, oder, und da muss man wirklich fromm glauben und gehorchen, und es war auch nicht eine realistische Vorstellung des Priesters. Sehr hoch geschätzt vielleicht auch. Und je mehr ich hineinkam, desto mehr habe ich gemerkt, wie das auch nur Menschen sind. Und wie ich auch nur Mensch bin. Und nicht perfekt, und es geht nicht um die Perfektheit oder perfekt sein zu müssen. Es geht um wahr sein zu können. In einer Welt, in einer vor allem Kirche, die eine Tradition hat, die strukturiert ist, die im Dienste und im Auftrage Gottes steht, die treu ist, aber immer wieder durch seine Mitglieder fällt, aber die immer wieder versucht aufzustehen, um wirklich die Aufträge in den Griff zu packen. Eine Kirche, die das Verzeihen vorleben soll und auch dieses Sakrament der Versöhnung verwaltet. Also eine große Verantwortung eigentlich. Aber die kann ich jetzt immer mehr auch wahrnehmen und mich irgendwie auch immer mehr für das einsetzen, was Kirche ist, und vieles, was mich auch nicht gefällt oder nicht als richtig empfinde oder sehe, dass ich mich von dem distanziere. Obwohl in der brüderlichen Liebe oder in meiner Tätigkeit als Priester trotzdem noch bemühen muss, nicht irgendwie auszusteigen oder nur für mich zu sein in der Wahrheit und dann die anderen vergessen, sondern wirklich auch für die Masse von Menschen oder die Suchenden noch ein Anhaltspunkt zu sein, aber in der Verkündigung der Lehre Christi und nicht meiner. Und nicht nur da sein, um ja, auf die Schulter zu klopfen oder so zu einen billigen Trost zu spenden oder auch alles anzunehmen, was mir die anderen sagen. Ich auch, weil ich glaube, der Priester muss auch wieder den Mut haben und den richtigen Eifer für Gott, nicht in der Strenge, aber in der Überzeugung, dass wir aus dem Wort leben, aus den Sakramenten und in Liebe zu diesen Sakramenten, zum Wort Gottes und auch zur Mutter Kirche und im Gehorsam zu den Vorgesetzten. Es kann nicht sein, dass ein Priester verrückt wird, weil er zu viel tut. Dann macht es nicht gut. Und dann macht es für sich oder im Sinne auch für die anderen. Und es geht nicht um Gleichberechtigung, Verhältnisse und Gleichgewicht herzustellen. Es geht um die Sache Gottes. Und die vergessen wir immer mehr. Mhm. In einer Welt, die nicht die Kirche das Heil sucht, sondern ja, Rettung aus ihren Nöten der Zeit, des Momentes. Mhm. Und nicht auf eine längerfristige Teilnahme. Wir sind nicht Arme. Wir sind Beschenkte, wir sind Begnadete, wir sind Reiche, aber wir können mit diesem Reichtum nicht umgehen, wir erkennen das nicht mehr und suchen, wir sind gesättigt.
Was müsste enden?
Ja, das ist jetzt das Problem. Es müsste, also von mir aus, das ganze politische System in der Kirche ändern. Die Kirche, die hier in der Schweiz, in den meisten Kantonen, so strukturiert ist, dass sie eine kantonale Kirche, Staatskirche geworden ist, mit Verfassung, mit kantonalen Behörden, mit Vollmacht, Steuern einzukassieren. Und das entwickelt sich dann in die Kirchgemeinden mit Verwaltern, vorbereitete Menschen, die gut Business und Geschäfte leiten können, Personalchefs haben wir, Verwaltungskommissionen und
Revier. Ist es der Grund, dass Sie gesagt haben, ich möchte keine Pfarrei mehr, ich möchte mich mehr auf das Geistliche konzentrieren, dass Sie hierher gekommen sind?
Pfarrei möchte ich schon haben, aber nicht Arbeitgeber, die mir befehlen, wie ich Priester sein soll. Und das ist zum Teil so der riesige Löhne für Priester. Ich schäme mich, wenn ich höre, wie viel ein Priester verdient als Pfarrer, wenn er noch einen Doktortitel hat und vielleicht 10 oder 15 oder 20 Jahre. Das sind Löhne, die verschämt sind. Und dann die ganze Arbeit wird oft einfach so organisiert in Teams. Man hat wirklich keine Entscheidungskraft. Man muss sich anpassen an Sagristane, Organisten, an Katechetinnen, Gemeindeleitern, an Pastoralassistenten. Nicht, dass sie nicht gut sind, aber es ist nicht die Führung in der Autorität des Amtes. Aber auch das Amt wird verneint. Darum diese Verflachung, jedes ist die Seelsorge, das sehen wir auch in der Schweiz. Dass man die Stelle hat, den Vertrag, dann ist man Seelsorger durch Vertrag, aber nicht durch die innere Berufung. Der Priester verliert das. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Es ist ein Identitätsverlust da. Und auch das Vertrauen unter Priester. Wir haben keine Dekanate mehr, wo Priester zusammenkommen, austauschen, Unterstützung, brüderliche Zurechtweisung. Das sind die Vertreter der Kantonalkirche.
Mit wem tauschen Sie sich aus?
Ich habe meine Priesterfreunde.
Die Freunde?
Wir haben noch einen Priesterkreis im Bistum und dann Beichtvater, geistlicher Leiter und auch mit den Schwestern und auch mit einfachen, also Gläubigen, die das wollen und das auch erkennen. Die geben mir am meisten die Kraft. wenn sie mich suchen, suchen sie nicht mich, aber sie suchen den Priester, der ihnen das gibt, was der Priester nicht geben kann, sondern was er vermitteln kann durch die Gnade Gottes. Und da finde ich jeden Tag solche Menschen. Es gibt auch die vielleicht die ganz Hungrigen, die vielleicht nicht so im Bild sind, die auch viele Erwartungen haben, aber eben auch falsch, und das merke ich auch sofort. Und ich kann auch sofort stoppen und sagen, für das bin ich nicht da. Ohne Skrupel, sage ich. Und dann sind die Menschen natürlich enttäuscht, weil sie das nicht bekommen, was sie so vielleicht, oder immer dieser Drang, etwas zu geben als Geld, oder ja, schön, oder Komplimente machen. Es geht nicht um Komplimente. Also man muss sich gegenseitig auch erziehen und lernen, was sind wir, was wollen wir, worum. Das geht in die existenziellen Fragen, aber nicht nur in die materiellen, sondern in die noch tieferen, in die geistlichen Wirklichkeiten des Lebens, die jeder Mensch sucht, Sehnsucht danach hat, aber oft auf falschen Wegen dann eben sucht.
Sie sind mit viel Herz im Priesteramt und engagieren sich für die Kirche. Vielleicht noch so abschließend, wäre noch spannend, wo finden Sie den Ausgleich? Sie haben zuvor erwähnt, meinen Garten, meine Rosen.
Ja, auch Informationen, die ich lese, das Gebet vor allem, also glaube ich, schon das Stundengebet, die Feier der Sakramente. Das ist Teil meines Lebens und gleichzeitig meines Dienstes, meiner Berufung. Ich sehe immer weniger eben diese Trennung. Ich habe das Glück, als Priester ist unsere Arbeit auch unser Leben. Und das miteinander verbindet, dass es nicht zwei getrennte Momente gibt im Tag, also nur Arbeit, dann nur Freizeit, dann nur Sport. Bei mir, natürlich, ich mache keinen Sport in der Messe, aber dafür im Garten, Karren schieben oder Flüge, das Handarbeit, das ist Arbeit, ich steche mich, ich bekomme Platten, aber gleichzeitig fühle ich die Erde, die Sonne, den Schweiß und sehe, wie die Sachen gedeihen, die Kresse, die Rosen, ich versuche damit auch tropischen Pflanzen, Indianerbananen oder verschiedene Sachen, die ich so ausprobiere, Pfropfen, und das schafft es auch. Aber es ist nicht meine Haupttätigkeit, es ist auch Zeitvertrieb und gutes Wellness für Geist und Seele und auch für Hände und Körper. Dann genieße ich auch mal eine Reise, ein Glas Wein und so mehrere Sachen erfüllen meinen Tag. Aber das Wichtigste ist schon noch die Feier der Sakramente, die Begegnung mit Menschen, wo irgendwie die Nähe Gottes gespürt wird in einer Einheit, die einfach Freude bedeutet und hinterlässt.
Schön, danke vielmals, Don Martino, für die spannenden Ausführungen, und so wünsche ich Ihnen und auch der ganzen Dominikanerinnengemeinschaft reicher Gottessegen, und mögen viele Leute wieder zurückkommen zum katholischen Glauben und auch das Schätzen lernen von den Sakramenten, die ja wirklich das Wichtigste, das Zentrale in unserem Glauben ist. Ich danke Ihnen vielmals. Don Martino, würden Sie uns noch den Segen geben?
Ja, sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Heute ist der letzte Tag der Eisheiligen, die heilige Sophie von Rom, eine Märtyrerin, eine Glaubenszeugin der Frühkirche, ein Mensch, eine Frau, die Gott geliebt hat und uns lehrt, Gott zu lieben. Auf ihre Fürsprache helfe uns der liebe Gott, er segne uns, damit wir mit offenem Herz und Vertrauen auf seinen Willen hören, horchen und bereit sind, ihm zu gehorchen, in der Liebe und im Dienst an die Welt und an den Menschen. All das gewähre ihnen der Allmächtige, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.